Ja, Chile für andere. Und ihr spürt vielleicht, da macht etwas mit uns. Da hat einfach der Satz hat uns getroffen. Als Gemeindeleitung, als Viva Chile Amrischwil, aber nicht nur. Der Satz hat irgendwie die Schweiz getroffen. Hat wirklich Dutzende Chile-Verbände mit Westschweiz und Deutschschweiz, die gesagt haben, da wollen wir leben. Wir wollen da leben. Wir wollen Chile sein für andere. Nicht nur Chile sein für uns, sondern Chile sein für eben all die, die nicht zu uns gehören. Und der Dietrich Bonhoeffer, bekannter Pfarrer, Theologe, zur Zeit vom Nazi-Regime, Zweiten Weltkrieg gelebt, hat das geschrieben aus dem Gefängnis. Das war einer von seinen Gefängnisbriefen. Er hat gesagt, Chile ist nur Chile, wenn sie für andere da ist. Er hat gesagt, die Identität der Chile ist geknüpft an den Auftrag für die anderen. Und er hat weiter gesagt dort in dem Zitat, Chile ist nur Chile, wenn sie für die anderen da ist. Nicht herrschend, sondern helfend. Die Chile ist da für die Welt. Für die Leidenden, die Schuldigen, die Ausgrenzten. Wir müssen das hören. Der Auftrag der Chile ist nicht die Chile. Der Auftrag der Chile ist die Welt. Der Auftrag der Chile ist nicht die Chile. Und ich bin manchmal in so einem inneren Konflikt. Und ja, den habe ich schon seit 15 Jahren. Schlimm, manchmal treibt man so innere Konflikte über Jahrzehnte. Und zwar geht es folgendermaßen. Das ist der innere Konflikt, dass das System irgendwie so ist, dass je mehr ich mich in die Chile investiere, desto entfernter werde ich von der Welt. Kennt ihr das? Man sagt dem also die christliche Bubble. Man investiert sich in die Chile, der Freundeskreis wird christlich, Bücher werden christlich, Musik wird christlich, Kleidung wird christlich, jetzt heute nicht, aber meine Termine werden christlich, meine Sorgen werden christlich. Alles irgendwie Sachen von der Chile. Und je mehr Chile, desto weniger die anderen. Und da ist ein Fehler im System. Da ist ein Fehler im Chile-System, weil der Auftrag der Chile ist nicht die Chile, sondern die Welt. Die Logik müsste sein, investiere dich in die Chile, Vollgas. Und mit der Chile bist du genau dort, wo die gute Botschaft hin muss. Bei den Leidenden, bei den Schuldigen, bei den Ausgrenzten. Je mehr Chile, desto mehr bei den anderen. Das müsste die Logik sein. Das müsste das System sein. Weil das ist der Auftrag der Chile. Und seht ihr das? Und ich glaube, wir müssen uns mit aller Kraft immer mal wieder dafür anstrengen, dass wir dem festheben. Dass wir sagen, nein, Chile ist nicht ein System in sich selber, so ein geschlossener kleiner Insider-Club. Unser Auftrag ist, pflanzt sie in die Welt. Knie tief. Und manchmal wird es dreckig. Und ist okay. Aber je mehr Chile, je mehr die anderen, weil das ist unser Auftrag. Für die da sein, die noch nicht da sind. Gern, wir kommen den Weg. Und der Gernot hat das so wunderschön aufgezeichnet, letzten Sonntag, wo wir herkommen. Und so die letzte Station war, dass wir immer wieder gesagt haben, wir sind Fan vom Alltag. Fan vom Alltag. Die alltäglichen Stunden von deinem Leben unter der Woche. Wir sind nicht nur Fan vom Sonntagmorgen, das sind wir auch, aber das grösste Potenzial für Gottes Wirken in deinem Leben ist dein alltägliches Leben. Die alltäglichen Stunden. Dann, wenn du zur Arbeit gehst, in der Werkstatt bist, an der Maschine arbeitest, in einem Büro, in einem Sekretariat, daheim, am Arbeiten, am Kochen, am Einkaufen, bei den Kindern. Dann, wenn du durch Amrischwil laufst oder durch dein Dorf, wenn du im Verein bist, am Schutten, bei deinem Hobby, in den Bergen. Die Stunde, das ist das Leben und dort sind die anderen und das ist das grösste Potenzial für Gottes Wirken bei dir. Und wir sind Fan vom Alltag und wir müssen dich immer wieder freisetzen in den Alltag. Aber der Alltag wird nur zum Potenzial, wenn wir ein Sendungsbewusstsein haben. Gell? Wenn wir einfach blind für uns zu unserem Alltag spazieren, so Scheuklappen, ich, mich und mein Leben und so, dann ist das Potenzial verschwendet. Wir brauchen ein Sendungsbewusstsein. Wir müssen ein Bewusstsein haben, Gottes Geist lebt in uns. Und er redet mit mir und hat einen Auftrag, nicht nur für mein Leben, sondern für jeden Tag, ja sogar für jede Stunde. Ein Sendungsbewusstsein. Und dann wird der Sonntag sozusagen das Katapult in deine Woche. Das ist ein Teil vom Verständnis von unserem Sonntag. Wir setzen dich, sorry Schlumpf, ins Katapult und wumm, raus. Heute lassen wir uns trainieren und kommen mit einer Sendung in Mäntig. Und die Serie, die wir haben, Chile für andere, ist eigentlich eine Sendungsserie. Wir wollen ein Sendungsbewusstsein schaffen. Ja, sogar eine Sendungskultur. Dass wir wissen, wir sind gesendet. Und wir segnen dich. Und wir werden das machen, immer mit dem Segen. Wir segnen dich und wir senden dich. Nach einem Sonntagsgottesdienst. Es lenkt ein bisschen ab. Es geht wieder weg. Wir segnen dich und wir senden dich. Wir segnen jeden Sonntag. Gang mit Gottes Segen, aber um Himmels Willen gang. Okay? Bleib nicht da. Bleib nicht in diesem Konstrukt Kirche. Gang mit Gottes Segen, aber gang. Gang in deinen Alltag, in deine Umgebung, zu diesen anderen, zu diesen Menschen, wo Gott dich hineingestellt hat. Gang. Gang. Ich gang. Ich gang. Oh, da wünschen wir uns, dass das Resonanz erzeugt in uns, dass das brodelt. Ich gang. Ich gang. Und so fährt das Evangelium von Jesus an mit diesen Wörtern. Ich gang. Aber wisst ihr was? Nicht mit deinen zwei Wörtern. Das Evangelium von Jesus fährt an mit diesen beiden Wörtern, aber sie sind nicht von dir. Ich stelle mir es immer so vor. Eines Tages... Vor langer, langer Zeit ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist im Himmel gewesen, miteinander, und sie haben miteinander auf die Erde oben runtergeschaut. Und sie haben miteinander auf die Erde geschaut und es hat ihr Herz gebrochen. Es sind alles Leid gesehen, alles, alle Tod, alle Schmerz. Jeden Schrei haben sie gehört, jede Klage, jede Ungerechtigkeit, jede Bitterkeit, jede Sünde, jede Schuld. Und sie haben das gefühlt und gesehen und gehört. Und sie haben gesagt, in dieser Dreieinheit, in dieser Dreifaltigkeit, wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen etwas machen. Wir können es nicht einfach so lassen. Und der Vater hat zum Sohn gesagt, Sohn, willst du gehen? Willst du reinsteigen vom Himmel in die Erde, in die Welt, für eine Rettungsaktion? Um wieder gut zu machen, was kaputt ist, um wieder aufzurichten, was am Boden liegt. Um die Trauernden zu trösten, um die Blinden wieder sehend zu machen, um den Tod wieder ins Leben zu rufen. Willst du gehen? Und der Sohn hat gesagt, ja, ich gang. Ich gang. Und der Heilige Geist ist gekommen und hat gesagt, hey, ich werde mit dir sein. Ich bin bei dir. Gott, der Geist hat gesagt, ich werde über dich kommen. Ich werde in dich kommen. Ich werde dich begleiten bei jedem Schritt. Ich werde deine Kraft und Stärke sein. Und der Vater hat gesagt, aber wart, Sohn, wart. Wenn du gehst, dann wird dich etwas kosten. Ja, dann wird dich viel kosten. Es wird dich alles kosten. Um die Hölle auf dieser Erde zu beenden, wirst du selber durch die Hölle müssen gehen. Um die Sünde können wieder gut zu machen und zu bereinigen, wirst du selber zur Sünde. Um wieder Leben zu bringen, in allen Tod auf diesem Planet, wirst du selber sterben. Und Jesus hat gesagt, ich weiß und ich will. Ich gang. Ich gang. Ich lasse mich hineinsenden vom Himmel auf die Welt. Ich gang. Das sind die Worte von Jesus und sofort die gute Botschaft an. Mit einem Gott, der sagt, ich gang, ich gang. Das ist der Anfang vom Evangelium. Und bevor wir darüber reden, dass wir Kirche für die anderen sind, müssen wir das erleben und ergreifen, dass Gott für die anderen ist. Und dass er gesagt hat, ich gang. Und so passiert es. Gott, der Sohn, kommt. Er kommt in die Welt. Er wird hineingeboren in unseren Planet vor 2000 Jahren in einem kleinen Dörfli Bethlehem, in einem Stall. Johannes 1,14 sagt, Gott wird Fleisch. Das theologische Wort ist Inkarnation. Karna, Karna Center Oberach, bedeutet Fleisch. Geht dort hin, Fleisch. Karna, Inkarna, Inkarnation. Er steigt ins Fleisch, er nimmt Fleisch an, Fleisch und Blut, er wird Mensch. Gott, der Sohn, wird Mensch. Er kommt. Er lässt sich senden vom Himmel auf die Erde. Und jetzt gehen wir unseren Text für heute. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Ein kleines spannendes Detail. Jesus ist nach seiner Gewohnheit in die Kirche gegangen. Wie gut, he? Machen wir ihm noch. Und er stand auf, um zu lesen. Ist auch interessant. Natürlich hat nicht jeder irgendwie Hans Heirich in die Synagoge laufen am Sabbat und aufstehen und lesen. Also Jesus hatte eine Rolle, einen Auftrag an dem Sabbat. Er war der Vorleser von der Schrift, er hat den Text gelesen, die Textlesung von dem Sabbat, von dem Synagogen-Gottesdienst. Das war seine Aufgabe an dem Sabbat, zum Lesen. Und er ist aufgestanden, zum Lesen. Jesus ist etwa 30. Und mit dem, was da jetzt passiert, fährt sein Sendungsauftrag an auf dieser Welt. Dann lesen wir weiter. Und man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht. Jesus weiß ganz genau, wohin er rollt. Er kennt die Schrift, er kennt das Alte Testament, er kennt die Bibel. Die Jesaja-Rolle wird ihm gereicht, er rollt sie auf und er findet die Stelle, wo er lesen will. Und er steht auf und er liest laut und klar und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat. Gesalbet und gesendet. Jesus sagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbet hat und gesendet. Salbe. Früher im Alten Testament hat man Leute gesalbt. Man hat wertvolles Öl genommen und das ist deutlich wertvoller als heute. So ein bisschen Sonnenblumenöl, da gießt man einfach so in die Pfanne zum Frittieren. Aber früher, Öl ist ein schwieriger Prozess, bis man das hat. Es gibt ganz wenig Öl aus irgendwie Oliven und so. Das war wertvoll. Und man hat Öl genommen, meistens in einem Horn, und man hat gewisse wichtige Personen über den Kopf geleert. Das ist so über den Kopf abgetropft. Ich wollte es vorzeigen, aber ich habe es jetzt gesehen. Und aber so über den Bart, über die Kleidung. Und es hat eine Bedeutung gehabt. Es hat bedeutet, es war ein Zeichen, dass diese Person von Gott berufen ist und auserwählt. Gesalbet. Und man hat das nur für ganz bestimmte Personen gemacht. Normalerweise für Könige, wie ein König David. Für Priester und für Propheten. Für Personen, die in einen bestimmten Auftrag berufen worden sind. Man hat sie gesalbt. Ich denke, ihr wisst, dass wir Jesus Christus sagen. Jesus der Christus. Und Christus ist nicht sein Nachname. Ist nicht wie David ohne Maus. Christus ist ein Titel. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Das hebräische Wort, Christus ist griechisch, das hebräische Wort ist Messias. Messias, der Gesalbte. Jesus, der Gesalbte, von Gott berufen, auserwählt für einen ganz bestimmten Auftrag. Bevollmächtigt. Gesalbt und dann sagt er, gesendet. Der Geist Gottes ist auf mir und er hat mich gesendet, hineinkatapultiert in die Welt. So, aber für was? Für was und für wer? Und es geht weiter. Damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkündige und den Blinden, dass sie Augenlicht bekommen. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. So, Jesus liest da und alle Leute in der Synagoge schauen auf ihn. Dann rollt er die Schriftrolle zu und er sitzt im Lehrstuhl von dieser Synagoge. Es war anders gewesen, man ist gesessen zum Lehren. Er sitzt im Lehrstuhl von dieser Synagoge und alle Leute schauen sehr gebannt auf das, was er jetzt zu sagen hat. Und dann sagt Jesus, das bin ich. Ich bin der. Ich bin das. Da bin ich. 550 Jahre ist die Prophezeiung ausgesprochen worden und im Raum hinein. Jetzt wird sie erfüllt. Jetzt ist sie erfüllt. Schau zu mir. Erfüllt. Erfüllt. Das sagt Jesus. Ich bin der Gesalbte, der Christus, der Messias. Ich bin der Gesendete. Ich bin's. Und bevor wir darüber reden, dass wir Kirche für andere sind, gesendet in die Welt, müssen wir ergreifen, dass Jesus gesendet worden ist zu uns, zu dir, zu dir. Sonst mühst du dich nur ab mit deinem ganzen Leben. Sonst ist für dich das Christentum einfach eine To-Do-Liste und Anstrengung und Frust und Bitterkeit. Und du sklavst, schuftest unter den Brötchen der Hitze vom Tag. Am Schluss bist du bitter und frustriert, weil du auch nicht mal zahlt wirst für das, was du schuftest und so. Und wie die Arbeit im Weinberg, wie der zweite verlorene Sohn, irgendwann quittierst. Nein, wir müssen begreifen, dass das für uns ist. Und wir sind so schnell mit dem Appellohr zu hören. Gell? Wir hören da, den Armen frohe Botschaft bringen, Gefangenen Entlassung, Freiheit verkünden, den Blinden das Augenlicht wiedergeben. Das Augenlicht bin ich auch noch unterstreichen. So, Augenlicht wiedergeben. Die Zerschlagenen in die Freiheit setzen. Wir denken, ja, das ist unser Auftrag, das müssen wir machen. Nein, das ist der Auftrag von Jesus. Das ist der Auftrag, den Jesus sich annimmt. Er sagt, da bin ich. Ich bin gekommen für das, für dich. Der Auftrag, den Jesus sich gibt, geht zuerst einmal an sich selber. Und schau, es gibt noch genug Sündig, wo wir dann über unsere Sendung reden, aber heute nicht. Ja, am nächsten Sonntag sind wir auf dem Katapult raus. Aber heute nicht. Heute wollen wir da sein und sagen und sehen und ergreifen, Jesus gesendet zu uns, gesendet zu dir. Jetzt musst du schauen, ob ich... Ja genau, da ist ein bisschen... Da hätte ich vorher sollen sagen. Bitte schön noch strukturierter gesehen, denn die Folie nochmal. Arme, gute Botschaft, Gefangene, Entlastung, blinde Augenlicht, zerschlagene Freiheit. Und wir starten jetzt mit dem letzten Auftrag, wo Jesus sich gibt, um ein Gnadenjahr vom Herrn auszurufen. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin gesendet, um ein Gnadenjahr auszurufen. Weiss jemand von euch, woher das Wort Jubel kommt? Wenn man jubelt, he? Jubel. Jubel kommt von einem hebräischen Wort. Und zwar vom Wort Jobel. Und Jobel bedeutet das Horn von einem Widder, von einem Schafsbock. Das gebogene Horn von einem Widder. Und im Alten Testament hat man aus dem gebogenen Horn von einem Widder ein Musikinstrument gemacht. Und da wissen jetzt wahrscheinlich einige, wie der heisst. Wer weiß, wie es heisst? Schofar. Schofar. Das war das Musikinstrument, das man aus dem Jobelhorn gemacht hat. Und das Horn hat man als eine Ankündigung geblasen. Sehr gut, kannst du das mal vorbringen? Das Horn hat man als eine Ankündigung geblasen, das Schofar. Und das hat ungefähr so ausgesehen. Ein Schofar. Ich blase es nicht, ich kann das nicht. Danke, Simon. Und es hat verschiedene Stellen gegeben im Alten Testament, wo man den Horn blasen hat. Zum Beispiel bei einem Sieg. Wo die Israeliten über den Jordan gekommen sind, sind sie zu einer Stadt Jericho gekommen und sie haben einen Auftrag gehabt. Und zwar haben die Priester am siebten Tag sieben Priester, siebenmal um Jericho müssen marschieren. Und sie hatten sieben Schofars. Und nachher, beim siebten Mal, mussten sie in das Schofar reinblasen. Und der Tröte ist rausgegangen. Und dann hat das ganze Volk geschrauen und gejubelt. Und ihr wisst, dann sind die Mauern von Jericho zusammengestürzt. Schofar. Es ist auch geblasen worden wie Freudenanlass. Wo der König David die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringt. Steht, dass er tanzt ist vor dieser Lade. Und das ganze Volk hat gejubelt und sie haben Schofar geblasen. Das Jubelhorn. Und dann gibt es aber noch ein anderes Ereignis, wo das Schofar geblasen worden ist. Und das Ereignis heisst Jobeljahr. Oder Jubeljahr. Jubeljahr. Das Jahr vom Blasen vom Schofar. Das Jahr von dem Klang von dem Schofar. Und Gott hat dem Mose eine komische Vorschrift gegeben. Er hat gesagt, immer nach 7x7 Jahren, nach 49 Jahren, sollst du am 10. Tag vom 7. Monat. Und der 10. Tag vom 7. Monat war der Yom Kippur, der grosse Versöhnungstag. An diesem Tag sollst du Schofar, das Jubelhorn blasen. Du sollst hineintröten in das Jubelhorn. Am Versöhnungstag soll das Schofar im ganzen Land erschallen lassen. Und der Versöhnungstag war der grosse Tag, wo das Volk wieder mit Gott versöhnt worden ist, wo der Hohepriester das eine einzige Mal ins Allerheiligste vom Tempel hat dürfen und dort Sühnung erwirkt hat, Wiedergutmachung, Versöhnung mit vor allem der Schuld vom Volk. Man hat es auf den Stier bekennt und der eine in die Wüste geschickt, der andere geopfert. Und doch ist wie klar gewesen, es ist wieder gut. Es ist Versöhnung da. Und man hat den Schofar geblasen und der Klang ist raus. Und die Israeliten haben gewusst und gespürt und gehört, es ist in Ordnung, es ist wieder gut und sie dürfen wieder jubeln. Aber das Ereignis in diesem 50. Jahr ist anders. In diesem 50. Jahr, alle 50 Jahre, hat der Schofar geblasen werden für ein ganzes Jahr. Gott hat dem Mose gesagt, am 50. Jahr, das 50. Jahr ist ein Jubeljahr, ein ganzes Jahr vom Jubeln. Ein ganzes Jahr von Freiheit, wo das Schofar geblasen wird. Und er hat ein paar Regeln gegeben, das Jahr. Er hat gesagt, in dem 50. Jahr, das soll heilig sein, auserwählt, ausgesondert, speziell, abgesondert, und ihr sollt eine Freilassung ausrufen. Im Land für alle. Alle Personen, die gebunden, Sklaven waren, nicht sich selber, die wieder freigegeben werden müssen. Man hat sogar Land wieder retten gehen. Es war wie ein Reset-Knopf, wo Gott gesagt hat, im 50. Jahr wird alles wieder neu. Alles, was in die Hosen ist, alles, was kaputt ist, überall, wo Leute sich verlaufen und verschossen haben, im 50. Jahr ist wieder gut. Im 50. Jahr ist es Jubeljahr. Die Gefangenen werden wieder frei. Und es soll ein Jubeljahr sein für alle. Und ein Sabbatjahr, man durfte die Felder nicht bestellen. Es war ein Jahr von der Ruhe, von mit Ruhe kommen, vom Abfahren, nicht von der eigenen Anstrengung. Und es sind Schulden erlassen worden. Man weiß nicht, ob Israel das jemals gemacht hat. Man weiß es nicht. Es steht nirgends im Alten Testament, dass sie das irgendwann mal umgesetzt haben. Sie haben zwar die Regeln gehabt, sie haben das Gebot gehabt von diesem Jubeljahr. Man weiß nicht, ob sie jemals den Mut gehabt haben, um das zu machen. Vielleicht nicht. Aber jemand hat den Mut gehabt, das Schofar zu blasen für ein Jubeljahr. Jesus ist in der Synagoge in Nazareth. Und er trötet eigentlich in das Schofar und er sagt, das 50. Jahr ist da. Ich rufe ein Jubeljahr Gottes aus. Ich rufe es aus, ein Jahr von der Freiheit. Ein Jahr, wo eine frohe Botschaft über alle Arme kommt. Eine jubelnde Botschaft. Ein Jahr, wo Freiheit passiert für die Gefangenen und Bundenen. Ein Jahr, wo die Blinden wieder sehen. Ein Jahr, wo die Zerschlagenen wieder in die Freiheit kommen. Ein Jubeljahr Gottes. Bevor wir aufs Katapult stehen, müssen wir unter den Schall von dem Jubelhorn. Sonst funktioniert das christliche Leben nicht. Wir müssen unter den Schall von dem Horn, wir müssen hören, dass Gott das Jubeljahr ausruft über die Welt, über unser Leben. Jubel. Und er ist gekommen, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Er ist gekommen zu dir, um dir eine frohe Botschaft zu bringen, eine gute Botschaft. Nicht eine von Gericht und Unterdrückung und Anklage, sondern eine frohe Botschaft. Und er sagt, ich sehe dich und ich rufe ein Jahr von der Gnade aus über dein Leben. Ich glaube, das Jahr ist nicht einfach ein Jahr mit 365 Tagen. Ich glaube, das ist der Zeitabschnitt, bis Jesus wiederkommt, bis der Schofar wieder ertönt und er zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Wir sind in der Zeit der Gnade. Und da ruft er über dich aus. Er ist gekommen, um die Gefangenen in die Freiheit zu entlassen. Und ich weiss nicht, was dich bindet in deinem Leben. wo du Fesseln anhast, wo du weißt, ich bin nicht frei. Er ist gekommen, um diese Fesseln aufzumachen. Er ist gekommen, um die Gefängnistüren weit aufzusperren und zu sagen, komm in die Freiheit, komm zu mir. Bei mir bist du frei. Wer den Sohn freisetzt, der ist wirklich frei. Hey, du musst nicht mit dem Meißel versuchen, die Gefängnisstäbe durchzubrechen. Du musst nicht irgendwie auf eine grosse Suche auf Indien einen Schlüssel finden. Jesus sagt, ich schließe auf, ich mache auf und ich rufe dich raus. Komm mit Freiheit, du bist frei. Komm, komm zu mir. Bei mir bist du frei. Für das ist er gekommen. Und er ist gekommen, um dem blinden Augenlicht wieder zu geben. Und unsere Augen sind manchmal so weit offen. 18 Stunden am Tag und doch so blind. Wir sehen nicht, was Gott sieht. Wir sehen nicht, wie er uns sieht. Wir sehen andere Menschen nicht, wie Jesus sie sieht. Wir sind blind. Und ja, Jesus hat wirklich blindes Augenlicht wiedergegeben. Und wisst ihr, was sie gesehen haben? Wo blinde Augen, 20 Jahre blind, zuerst mal aufgegangen sind. Was haben sie gesehen? Ihn. Sie haben ihn gesehen, den Sohn Gottes, der ihnen in die Augen schaut und sagt, für dich bin ich da. Und diese Botschaft hat er für dich heute Morgen. Ich bin gekommen für dich. Und er ist gekommen für die Zerschlagenen. Für die Zerschlagenen mit neuer Würde. Er richtet dich auf. Die Stelle, wo Jesus liest aus dem Jesaja, dort steht, er heilt die, die gebrochenen Herzen sind. Er tröstet die Trauernden. Er gibt ihnen Schmuck statt Asche. Und die Zerschlagenen, sie werden zu Eichen der Gerechtigkeit. Hey, die Zerschlagenen, die nichts sind, die Häufchen Elends dieser Welt, die am Boden liegen, die pflanzen sich im Boden und daraus wachsen Eichen der Gerechtigkeit. Er hat dicke, starke Bäume. Für das ist er gekommen. Um die Zerschlagenen in die Freiheit zu bringen, sie aufzurichten. Für das ist er gekommen. Und Ben darf wieder vorkommen. Jesus kommt zu dir. Und er muss etwas machen mit dir. Sonst funktioniert der ganz christliche Auftrag nicht. Jesus ist gekommen zu dir und er kommt zu dir. Gott, der Sohn, ist in die Welt hineingestiegen. Für etwas Gutes. Und ich wünsche mir für dich, dass du heute Morgen dich kannst unter den Klang vom Jubelhorn stellen. Und gell, Zephania, ich glaube 3,17 sagt, dass da ein Gott ist, der jubelt über dir. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass du ein Gott ist, ein Schöpfer, Himmel und Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist und er jubelt über dir. Herr Jesus trötet das Jubelhorn, er bläst zu und der Vater jubelt. Er kann nicht anders. Er tickt fast, ein crazy Gott. Er jubelt. Der Heilige Geist auch. Findest du das zu wenig heilig? Wenn du das zu wenig heilig findest, hast du ein Problem. Wenn du keinen jubelnden Gott kannst sehen, dann verstehst du das Evangelium nicht. Ich rufe dich in ein Jubeljahr. Heute Morgen, in ein Jubeljahr. Weil nur Menschen, die unter einem Jubeljahr leben, haben eine gute Botschaft für die anderen. Sonst ist deine Botschaft schwer bedrückend und du leihst Lasten auf. Und das macht dich selber kaputt. Schau, irgendwelche bedrückten, traurigen Menschen, das ist keine Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Ein Sieg. Würde. Eichen von der Gerechtigkeit, Sicht, Freiheit. Ich rufe dich unter den Schall vom Jubelhorn heute Morgen. Und es gilt dir. Hey, ich möchte euch bitten zum Aufstehen. Wir gehen nachher gerade in eine zweite Gebetszeit, aber Anbetungszeit. Und ich möchte uns in ein Gebet leiten. Wo wir ganz bewusst sagen können, Jesus, du bist gekommen für mich. Und du bist gekommen, zu meinen Tröten in das Schofar und zu sagen, ein Jubeljahr. Ein Jahr von Freiheit über deinem Leben. Und ich nehme das an. Wir machen das immer wieder. Ich möchte dich auch einladen, wenn du heute Morgen da bist. Und du kennst Jesus nicht. Du bist da und sagst, das will ich. Ich will, ich sehe, dass die Gefängnistüren aufgegangen sind. Ich höre den Ruf von Jesus, der sagt, komm raus, komm mit Freiheit. Und ich will, ich komme. ich höre den Klang von dem Jubelhorn und ich stelle mich drunter und freue mich. Dann bitte bett mit mir. Jesus lädt uns ein, zu meinem Gebet zu sagen, ja, ich nehme dich an, Sohn Gottes, für mein Leben. Ich stelle mich unter die frohe Botschaft. Ich glaube dem Evangelium, ich ergreife es. Ich nehme an, dass du mich annimmst. Ich lade dich ein zu dem in einem Gebet. Ja, Jesus, ich möchte mich unter den Schall vom Jubelhorn stellen, für das bist du gekommen in die Welt. Nicht zum Richten, sondern zum Retten. Nicht zum Anklagen, sondern zum Freisetzen. Nicht zum auf Schuld herumdrücken, sondern wieder zur Würde zu bringen. Und Jesus, ich will mich unter den Klang vom Jubelhorn stellen. Ich will in das Gnadenjahr reinstehen, wo ich nichts dafür tun muss, wo über mir proklamiert wird, Freiheit, Sabbat, Ruhe, Frieden, Shalom. Jesus, bitte lass uns ergreifen, das tiefste unserer Seele, dass du gesendet bist zu uns. Dass ein Jubel in uns für uns ruft, ein Jubel bringt. Wenn jubeln die Menschen sind in Amrischwil und der Umgebung. Wir wollen jubeln, auch in schwierigen Lebensumständen. Auch wenn wir zerdrückt und zermannt werden, wollen jubeln, wie wir den Klang vom Schofar hören, wo du, Jesus, rausgeblasen hast in die Welt. Und für heute Morgen wollen wir einfach das annehmen. Wir wollen nicht das Appellohr auftun, wir wollen nicht unsere Ärmel hinterher krempeln, sondern einfach da stehen und sagen, wir empfangen dich, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Amen.